Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute muss ich mit einem Geständnis beginnen. Als ich den Titel der Kantate las, habe ich mich richtig gefreut, weil ich wusste, Herbe, bleibe bei uns. Das ist ein Satz aus dem Osterevangelium. Und ich dachte, oh, wie schön, ich freue mich auf eine österliche Kantate. Und dann habe ich den Text gelesen und dachte, oh. Und dann habe ich die Musik gehört und habe nochmal gedacht, oh. Denn meine Vorstellung von einer österlichen Kantate war, also Ostern, da feiern wir doch, dass Jesus auferstanden ist, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort über uns hat. Da habe ich gedacht, da muss der Jubel ausbrechen. Da brauchen wir eine strahlende Trompete, die in D-Dur spielt. Und nicht eine Oboe, die C-Moll spielt, diese, in dieser gedämpften Klangfarbe. Also ich erstmal mich bei Michael Kriener erkundigt, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Und er bestätigte mir und sagte, ja, natürlich, das ist eine Osterkantate. Und er hat es mir auch noch erklärt. Mich hat das zunächst einmal nachdenklich hinterlassen. Und vielleicht ist es genau das, was diese Kantate in uns bewirken will. Die Freude über die Auferstehung, die Freude darüber, dass der Tod überwunden ist, die ist doch nicht immer einfach da in unserem Leben. Nur weil wir gerade Ostern gefeiert haben. Diese Freude muss sich doch erstmal ihren Weg bahnen in unser Leben, in unsere Gedanken und Gefühle, in unseren Alltag. Und der ist nicht immer mit Jubel erfüllt. Da gibt es eben auch diese dunklen Töne. Die Kantate redet von Finsternis, von Abend, von Sündenwegen. Und auch wenn das vielleicht nicht unsere Sprache ist, von Sündenwegen zu reden, so wissen wir doch genau, was gemeint ist. Wege, die gerade mühsam sind, die im Miteinander nicht gelingen, wo wir einander etwas schuldig bleiben, wo das Leben zäh ist, wo wir Verluste erleiden an Beziehungen, Menschen, vielleicht auch Gesundheit oder Kraft oder wo unser Leben einfach von dunklen Gefühlen überschattet ist. Bach hat diese Gefühle in seiner Kantate sehr fein ausgedrückt, indem er in diesen Passagen, wo von Finsternis und Sündenwegen die Rede ist, verminderte Dreiklänge komponiert hat. Also die Dreiklänge, wo es immer so einen kleinen Missklang gibt. Etwas, was Schmerzhaftes ausdrückt. Das ist doch oft genug unsere Lebensrealität. Und an der geht die Kantate und geht Jesus nicht vorbei. Und ich glaube, so ist es auch den Jüngern gegangen, die nach dem Tod Jesu vollkommen enttäuscht in ihr Heimatdorf Emmaus zurückgegangen sind. Sie haben zwar gehört, dass die Frauen am Grab waren und da ein Engel gesehen hat, der von der Auferstehung geredet hat, aber das konnten sie überhaupt nicht aufnehmen. Zu verwundet war ihr Herz. Er, für den sie alles aufgegeben hatten, war tot. Was hatte da noch Sinn? Auf ihrem Weg reden sie miteinander. Reden, das ist oft etwas, was in uns etwas lösen kann. Sie reden miteinander. Sie möchten so gerne verstehen, warum das so geschehen ist und welche Bedeutung das für sie haben könnte. Da schließt sich Jesus ihnen an. Aber sie erkennen ihn nicht. Er hört ihnen zu, fragt sie, was geschehen ist, hilft ihnen, alles auszusprechen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Wie wichtig ist es oft, wenn wir mit jemandem sprechen, der Kummer hat, zuzuhören, Zeit zu geben, nicht gleich zu sagen, weißt du, das geht wieder vorbei, sondern einfach da zu sein. Und als Jesus so ihnen zugehört hat, erst dann spricht er davon, was in den Schriften steht. Er hilft ihnen, eine andere Sichtweise auf das Erlebte zu gewinnen. Und ganz vage spüren sie etwas von dem Licht, das in ihre Finsternis fällt. Davon singt doch die Kantate immer wieder, von dem Licht. Sie spüren, dass der, der mit ihnen redet, ihnen wohltut. Später sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns gesprochen hat? Aber zunächst bleibt alles noch wie im Nebel für sie, weil sie so eine Ahnung bekommen haben, bitten sie den Fremden abends, als sie in Emmaus angekommen waren und weil es die Gastfreundschaft gebietet, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bach hat dieses Bleiben mit ganz lang gedehnten Tönen komponiert, mit langen Tonwiederholungen. Dieses Bleiben soll sich hinziehen. Bleiben ist ja nicht ein punktuelles Ereignis, sondern etwas, was sich ausdehnen will. Die Jünger wollen sich noch nicht von dem, der ihm so wohltut, verabschieden. Vielleicht kann das auch unser Gebet sein, immer wieder in Situationen, in denen wir nicht weiter wissen, wo uns unser Weg nicht klar ist, wo uns auch Gott nicht klar ist und in denen wir doch spüren, dass wir ihn brauchen. Bleibe bei uns, bleibe bei mir. Die Geschichte von den Emmaus-Jüngern erzählt davon, dass Jesus längst schon an ihrer Seite war, obwohl sie es oder auch da, wo sie es noch gar nicht wahrgenommen haben. Und ich bin überzeugt, das gilt auch uns. Jesus ist schon längst an unserer Seite, auch da, wo wir ihn nicht bemerken. Ihm bräuchten wir das nicht zu sagen, bleibe. Denn er ist ja da, aber wir müssen uns festhalten an diesem Wort, damit die Hoffnung in uns wachsen und sich ausbreiten kann. Das heißt, auch wir müssen bleiben, an ihm bleiben, im Vertrauen bleiben. Und dazu können uns die Worte der Bibel helfen. Zum Beispiel die Worte des Psalms 23, den wir eben miteinander gebetet haben. Der Herr ist mein Hirte. Ein Psalm, der auch unsere Lebensrealität mit Höhen und Tiefen, Licht und Schatten beschreibt. Und mit der Erfahrung, dass Gott immer in all diesen Erfahrungen da ist. Indem wir die Worte der Bibel in uns aufnehmen und sie in uns leben lassen, sie immer wieder erinnern, das heißt aus unserem Inneren hervorholen, fällt schon etwas von dem Auferstehungslicht in unser Leben. In der Kantate haben wir es eben so gehört. Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, weil es nun Abend worden ist. Dein göttlich Wort, das helle Licht, lass ja bei uns auslöschen nicht. Wir können selber etwas dafür tun, dass das Licht der heilsamen Worte Gottes immer wieder in uns entfacht wird. Die Jünger erleben es, weil sie den Fremden nicht einfach haben gehen lassen, weil sie ihn gebeten haben zu bleiben, gibt sich Jesus ihnen zu erkennen. Als er das Brot brach, erkennen sie auf einmal, dass der, der ihnen zugehört hat, dass der, der mit ihnen gegangen ist, der ihnen die Kreuzigung erklärt hat, Jesus selber war, dass er nicht tot ist, sondern lebt und so als der Lebendige bei ihnen ist. Dieses Erkennen bewirkt in ihnen die Osterfreude. Da fällt das Licht Gottes in ihr Leben und sie laufen voller Freude nach Jerusalem zurück und erzählen es ihren Freunden. Jesus ist mit ihnen den Weg der Enttäuschung mitgegangen, hat ihr Unverständnis ausgehalten, hat sie reden lassen. Und für mich ist es so, als ob er mit ihnen durch ihr dunkles Tal hindurchgegangen ist, bis sie wieder etwas Neues in ihr Leben, in ihre Gedanken hineinlassen konnten. Und ich habe den Eindruck, dass diese Kantate uns genau auf diesem Weg mitgenommen hat. Was bleibt für uns? Wie wäre es, wenn wir uns in den kommenden Wochen einmal vorstellen, dass der Auferstandene alle unsere Wege mitgeht? Dass er neben uns ist, wenn wir zur Arbeit gehen? Dass er uns auf unseren Spaziergängen begleitet? Dass er an unserer Seite ist, wo immer wir auch sind? Wenn wir unser Leben nicht verstehen, dann dürfen wir ihn fragen, was das alles zu bedeuten hat. Wir dürfen ihm unsere Enttäuschungen hinhalten. Vielleicht entdecken wir dann auch einen tieferen Sinn in all dem, was mit uns und um uns herum geschieht. So werden wir dem Auferstandenen begegnen, dem Lebendigen. Und so kann die Osterfreude auch in unser Herz fallen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.